Bei Molly, da kann ich jetzt mal disclosen, diese Meldung hat mir persönlich sehr wehgetan, weil ich hätte da die Möglichkeit gehabt, CEO zu werden und habe gesagt, nee, im Moment nicht. Also die tut persönlich sehr weh.
Und aber du weißt doch, Jochen, das Negativportfolio ist meistens größer als das Aktive.
Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Der Juni ist vorbei. Ich bringe jedes Mal diesen gleichen Satz. Der Juni ist vorbei, nur hinter den Monat. Und der liebe André und ich wollen zurückschauen auf die Fintech-News des Monats, zusammengestellt von unserer lieben Kollegin Christina Casalla. Die News sind ja schon im Blog erschienen. Insofern, der ein oder andere hat es vielleicht schon gelesen. Wir werden uns trotzdem aber wieder die Mühe machen, nochmal die wichtigsten, für uns wichtigsten rauszupicken und mal zu kommentieren. Hallo André.
Hallo Jochen.
Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das VisaNet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone, aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen. Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
Und wir probieren gerade ein neues Tool aus, nämlich das Podcast-Recording-Tool von Spotify, ausgeliehen vom ersten FC Clubhouse, also quasi der Spin-off-Podcast von André zum Fußball in Clubhouse, der nicht mehr bei Clubhouse, glaube ich, ist. Und wir hoffen, dass wir, nachdem wir das hier aufgezeichnet haben, es nicht sofort als Podcast bei FC Clubhouse erscheint. Mal gucken, wie das funktioniert.
Genau, absolut. Es gibt, das habe ich gerade auch gesehen, es gibt auch ein neues Tool, Green Room, kennt wahrscheinlich der eine oder andere auch schon, auch von Spotify. Wurde im Grunde genommen genau das, was wir auf Clubhouse damals auch schon angenommen haben, nämlich öffentliche Räume sofort aufzeichnen kannst. Da habe ich mir gerade auch mal downgeloadet. Wenn wir demnächst mal eine Community-Folge machen wollen, können wir mal eine Green Room-Session machen.
Ah, okay. Ja, gib bitte mal Feedback, wie der Ton ist, ob man einen Unterschied hört zu dem vorherigen Ton oder nicht. Ja, dann fangen wir mal an. Aus meiner Sicht die wichtigste News ist die Fusion von Raisin und Deposit Solutions. Also ein Unicorn fusioniert mit einem anderen Unicorn auf dem gleichen Geschäftsmodell. Tamash von Raisin hat, glaube ich, 60% und Deposit Solution 40% bei dem Deal und Tamash wird weiterhin CEO bleiben und Tim Sievers von Deposit Solutions wird ins Board gehen. Das ist mal eine heftige News, oder?
Ich glaube, sie ist einfach total sinnvoll, ne? Weil wirklich zwei total gleiche Modelle, zwei total gleiche Ansätze auch im Vertrieb und alles andere ist einfach irgendwie total vergleichbar. Und das dann zusammenzuführen, macht, glaube ich, jegliche Art von Sinn, so jedenfalls meine Deutung. Es ist natürlich ganz lustig zu sehen, weil die beiden Unternehmen und auch die beiden CEOs sich in den letzten Jahren ja durchaus doch hin und wieder mal so ein bisschen gekabbelt haben. Und ich wäre teilweise, glaube ich, gerne mal Mäuschen gewesen in den Diskussionen, die sie geführt haben. Und man konnte in den sozialen Netzen auch nachlesen, dass es wohl eine etwas längere Zeit war, wo diese Gespräche geführt worden sind. Andreas Haug von eVentures, die ja bei Deposit Solution sehr, sehr früh auch schon beteiligt waren, hatte, glaube ich, von mehr als einem Jahr gesprochen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, weil das natürlich auch echte Alpha-Tiere sind, ne?
Absolut, absolut. Und ich meine, ich habe ja da auch so eine persönliche Historie bei dem ganzen Thema. Ich war ja Gründungs-CEO von Savedo, die dann später in Deposit Solutions aufgegangen sind, als ich noch bei Finleap war. Was mich damals schon strategisch, und vielleicht ist auch der Grund, warum die beiden fusioniert sind, was mich damals strategisch schon immer gestört hat an diesem Modell, war, dass das am Ende des Tages ein Skalierungsproblem darstellt. Weil ich sehe bis heute nicht, dass es genügend Banken gibt, die diesen hohen Premium auf den Einlagenzins liefern für 3+X-Modelle. Das war sogar noch ein Modell von Rocket Internet mal am Start. Und insofern teilt sich das am Ende des Tages immer wieder auf die gleichen paar Banken auf, die von den 3 oder 4 Playern angesprochen werden. Und wenn es sowas gibt, dann gibt es natürlich dann auch Reduktion der Fees, dass halt dann der eine Player die Bank dem anderen wegschnappt. Und insofern, das ist insofern ein ganz sinnvoller Schritt, dass die beiden sich zusammenschließen und es dann de facto nur noch ein Deposit-Marktplatz gibt. Und dann natürlich auch die Verhandlungsmacht gegenüber den Banken, die hinten dran die Zinsen geben, eine andere ist.
Und glaube ich auch auf der anderen Seite das B2B-Geschäft, was man ja auch anbietet, also dort White-Label-Geschäft für Banken wiederum, die einen Einlagenmarktplatz zur Verfügung stellen wollen, das nur mit einer Software zu machen, einer Technik zu machen, ist glaube ich einfach auch sinnvoll. Also ich glaube, die Synergien schreien irgendwie danach, dass man das zusammengelegt hat und insofern Glückwunsch nach Hamburg und nach Berlin, dass sie jetzt zusammen weiter diesen Weg vorantreiben. Und vielleicht ist es einfach die Chance, dass dort ein Fintech, ja jetzt ist es ja mehr als ein Unicorn, aus Deutschland heraus auch möglicherweise dann noch so ein Weltmarktführer wird. Und ich glaube, das ist zusammen eher möglich, als wenn sie das beide versucht hätten, weil sie ja beide auch den Weg in die USA versucht haben, beide auch den Weg ins europäische Ausland gesucht haben und gegangen sind. Möglicherweise ist jetzt einfach hier der Zeitpunkt jetzt gekommen, nach wie vielen Jahren, ich glaube, Deposit ist auch schon fast 10 Jahre alt, ne? Nach 8 bis 10 Jahren dort auch zusammen dann die Wege zu gehen.
Ergibt total Sinn und ich bin mal gespannt, ob sie jetzt dann mit der gemeinsamen Macht, wie du sagst, dann die Internationalisierung jetzt dann auch stemmen, weil der Vorteil von diesem Modell ist natürlich die, ich würde es mal sagen, so ein bisschen Regulierungsarbitrage der Einlagensicherung in Europa, die es ja in dieser Form nicht so gibt in den einen oder anderen Ländern. Also von daher bin ich mal gespannt, ob sie jetzt gemeinsam die Internationalisierung nach Asien und nach USA stemmen. Dann Scalable. Wir hatten das letzte Mal, glaube ich, drüber gesprochen, dass der Kollege Potzowait vielleicht so ein bisschen neidisch auf die Funding-Runde von Trade Republic, ich verwechsel die immer, Trade Republic schaut. Das hat sich, glaube ich, jetzt gegeben, weil Scalable ist auch so ein Unicorn geworden. Tencent hat in Scalable reinvestiert und ja, also insofern im Vergleich zu Trade Republic, glaube ich, ist immer noch Trade Republic ein Stück weiter vorne, aber Scalable bleibt auf jeden Fall auf Fersen.
Banking Circle, ein Anbieter von Finanzinfrastruktur, unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Als volllizenzierte Bank bietet Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken einen direkten Zugang zu lokalen Zahlungssystemen in vielen Ländern. Umgehen Sie alte IT-Strukturen, um globale Zahlungen schneller und kostengünstiger für Ihre Kunden bereitzustellen und Ihr Geschäft auszubauen. Die innovative Technologie von Banking Circle ermöglicht es, Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen. Von Mehrwährungskonten bis zu Echtzeitdevisenhandel, von internationalen Zahlungen bis zum lokalen Clearing. Sie sind schnell, kostengünstig und sicher. Sie erhalten alles aus einer Hand, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können. Banking Circle, der Finanzinfrastrukturanbieter, auf den Sie sich verlassen können. Erfahren Sie mehr unter bankingcircle.com.
Absolut. Ich glaube auch, du hast es ganz gut angesprochen und wir hatten ja auch mit Florian Heinemann auch kurz über Trade Republic gesprochen und über die Funding-Runde und dass jetzt Scalable nachgelegt hat mit einer Runde, die wahrscheinlich vor 3 Monaten noch riesig gewesen wäre. Jetzt halt eher kleiner erscheint mit 180 Millionen. Aber du hast ja auch schon beim letzten Mal gesagt, man muss ja auch erstmal in die Bewertungen und in die Fundings reinwachsen. Und vielleicht klingt das gerade gesünder, 180 Millionen aufzunehmen, statt halt die Summe, die Trade Republic aufgenommen hat. Das waren, glaube ich, über 500, wenn ich mich recht entsinne. Ne?
Ja, wir bekommen nachher noch ein paar andere Runden, wo ich auch mir am Kopf kratze und sage, wie kann das sein? Aber gut, absolut. Kann ich nur unterstreichen, ja.
Ja.
Dann, Bitwala heißt jetzt Nuri.
Warte mal ganz kurz, wir haben eins vergessen oder lässt es sich raus, weil ich biased bin? Philipp Connect, 22 Millionen Funding. Also ich habe hier noch eine andere News. Ich bin übrigens in Quip für unsere
News.
Okay,
ich bin im Pam-Banking Artikel. Okay.
Vielleicht sollten wir die gleiche Liste nehmen, aber du bist der Moderator, aber mach weiter. Entschuldigung.
Dann bleiben wir hier im Fembanking-Artikel. Bitwala hat sich jetzt in Nuri umbenannt und geht, das hatten wir auch bei uns im Blog ein paar Mal kritisch kommentiert, geht jetzt weg von dieser Bitcoin-Nerd-Community hin zu Demokratisierung, würde ich mal nennen, von Bitcoin und versucht sich jetzt im Grunde mit einem neuen Namen, einem neuen Auftritt auch breitere Schichten zu erzielen und so ein bisschen Neobank-artig versuchen sie das jetzt aufzuziehen und haben da auch gleich, nachdem jetzt das erfolgreich umgesetzt wird, die neue Finanzierungsrunde in Höhe von 9 Millionen von den bestehenden Kapitalgebern bekommen.
Was ich ehrlich gesagt etwas, wie soll ich das sagen, enttäuschend ist der falsche Begriff, aber etwas überraschend fand, weil den Hype, den sie im letzten Dreivierteljahr haben mitnehmen können, der wird für mich in diesem Funding nicht so richtig deutlich, ehrlich gesagt. 9 Millionen ist super, super viel Geld, keine Frage. Aber ich hätte bei dem ganzen Rückenwind, den ich erwartet hätte und nach dem, was wir halt auch von Bitpanda gehört haben, aus Wien schon vorher, hätte ich eigentlich jetzt ein bisschen noch eine größere Runde erwartet. Ne? Das will wieder nicht heißen, dass es immer sinnvoll ist, nur nach großen Runden zu hecheln. Haben wir ja gerade jetzt schon besprochen, beim letzten Mal auch schon besprochen. Aber trotzdem war ich, also ich lasse mich so sagen, ich war einfach überrascht. Und ich stecke natürlich kein Stückchen drin und weiß nicht, was die jetzt wirklich gerade brauchen. Und ich weiß nicht, wie schwarz die Zahlen möglicherweise auch schon sind, die sie schon schreiben können jetzt über ihr Business, was sie machen. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich konnte es nicht so richtig einordnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Also Christina hatte ja bei der Transactions, glaube ich, war es, gesagt, dass sie im Januar den ersten Monat profitabel waren auf Monatssicht. Insofern schwarze Zahlen schreiben sie. Aber wenn ich jetzt mal eine neutrale Sicht, mit einer neutralen Sicht drauf schaue, ist natürlich Bitwala auch schon etwas älter. Das heißt, der Cap Table ist schon etwas angestiegen. Das ist ja nicht auch die erste Runde, die sie fahren. Sie haben auf dem Weg ja auch den einen oder anderen Pivot hingelegt. Und es gab ja auch massive Wechsel im Management. Also Christina ist gerade neue CEO, aber im Grunde mit Ausnahme des COOs sind, glaube ich, alle Gründer ausgeschieden aus dem Management. Wenn ich jetzt mal die normale Investorenbrille aufsetze und schaue mir da die verschiedenen Krypto-Exchanges an, die regulierten Krypto-Exchanges, habe ich natürlich welche, die extrem wachsen mit dem bestehenden Management-Team, ohne mehrere Pivots vorher und ich habe Bitwala und von daher, wenn ich da das eine mit dem anderen vergleiche, ist es natürlich so, dass ein vermeintlich jüngeres Fintech da die bessere und schlankere Figur macht. Also das ist ja im Grunde das Thema, was wir beide ja auch kennen, dass Startups, die einen Pivot gemacht haben, erstmal eher negativen Eindruck bei Investoren haben und die Investoren da erstmal eigentlich eher lieber die Finger davon lassen und man viel mehr noch liefern muss als ein frisch gehyptes Startup mit einem bekannten Management-Team, was noch nichts bewiesen hat, aber in der Vergangenheit bewiesen hat, dass sie schon mal ein Startup geexitet haben und dann deswegen mit Geld zugeworfen werden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Bitwala da A, nicht so eine große Runde hat und B, vor allem von den bestehenden Kapitalinvestoren und eben nicht von neuen Investoren da das Geld gekommen ist. Also das würde ich jetzt nicht negativ sehen, aber ich würde es mit der Geschichte verbinden und dem Pivot und dass da natürlich erstmal eher Vorsicht ist, was ich noch gar nicht, wenn ich nach vorne schaue, noch gar nicht irgendwie interpretieren kann, was bedeutet das denn, wenn ich jetzt auf der einen Seite nur 9 Millionen habe und auf der anderen Seite der direkte Wettbewerber deutlich mehr Funding gezogen hat, ist das vielleicht auch ein Wettbewerbsvorteil für Wettbewerber, weil ich eben dann nicht so schnell investieren kann wie ein jüngeres Startup, was mehr gefundet wurde.
Ja, absolut. Also deshalb meinte ich auch, also ich kann das nicht genau einordnen, weil ich natürlich nicht weiß, wie gut ihre Zahlen schon sind. Kann das auch nicht genau einordnen, was sie auf ihrer Roadmap haben. Aber in der Tat ist Geld ja manchmal einfach auch ein guter Hebel für schnelleren Wachstum und für schnellere Produktinnovation, weil du halt größere Teams heiraten kannst und so weiter. Und insofern war ich einfach ein bisschen überrascht. Und das soll jetzt gar nicht negativ klingen für die Kolleginnen und Kollegen von Nuri Bitwala. Einfach nur surprised. Und möglicherweise machen wir nochmal irgendwann eine Runde mit den Kolleginnen, aber die waren ja auch schon zweimal bei uns im Podcast, ne?
Ja, ja, also und generell, also jetzt, auch wenn das vielleicht ein bisschen gerade eher kritisch konnotiert Danke. Werden könnte, sie machen aus meiner Sicht genau das Richtige. Also bitte weiter. Bleiben wir beim Thema Crypto-Trading. Coinbase, die quasi größte, nee, nicht größte, zweitgrößte, aber eine der größten Crypto-Exchanges aus USA, haben eine Erlaubnis für Kryptoverwahrung in Deutschland von der BaFin bekommen. Das ist, glaube ich, das erste Unternehmen, die das bekommen hat. Das zeigt auch einen Weg und ich habe gerade gesagt, der größte ist es nicht, nämlich der andere, der größte ist Binance und die haben genau das Gegenteil im Moment an Problemen, weil während Coinbase quasi sich möglichst compliant darstellen möchte und verschiedene Lizenzen beantragt, macht Binance genau das nicht und wird von verschiedenen Ländern, Kanada, UK und ein paar andere, fällt mir jetzt gerade nicht ein, wird verboten, weil sie eben nicht compliant sind. Das Interessante ist hier, dass jetzt die Regulierung sehr stark auf dieses Krypto-Trading, Krypto-Geschäft raufgeht, wo, um nochmal zurückzugehen auf Bitwala und Nuri, die ja das schon immer so gemacht hatten. Mit Coinbase geht es da quasi in eine ähnliche Richtung.
Deutschland ist ja momentan Vorreiter, was das Thema Kryptoverwahrgeschäft und Kryptoverwahrlizenz angeht. Und insofern sind, glaube ich, ich hatte bei der BaFin selber mal angefragt, wer nicht momentan schon diese Lizenzen hat. Und da gab es vor 3, 4 Wochen halt noch die Aussage, keine. Sondern es gibt so ein paar Bestandsschütze, Schütze, von dem einen oder anderen Unternehmen, was heute schon Kryptoverwahrung macht. Aber in der Tat, diese neue Lizenz, die es ja jetzt wirklich erst gerade gibt, erstaunlich, oder nicht erstaunlich, aber schon überraschend, dass dann Coinbase der Erste ist und keiner, der möglicherweise schon vorher unter dem Bestand stand. Aber vielleicht hatten sie auch den größten Druck, ne? Weil sie dann auch nach Deutschland kommen wollten damit. Aber diese Regulierung, die jetzt in Deutschland verabschiedet wurde, wird ja mit Sicherheit auch vielleicht ein Muster sein, was wir dann auch in Europa mehr und mehr erleben werden. Und da bin ich wirklich gespannt. Und ja, tolle Meldung für Coinbase, ne? Das ist eine Coinbase GmbH in Deutschland, die natürlich unterhalb der Coinbase AG oder wie auch immer das in amerikanisch heißt, läuft. Und bin gespannt, wie Coinbase jetzt in Deutschland startet. Ne? Ich meine, du konntest es ja schon immer in Deutschland nutzen, aber was es jetzt bedeutet, also wie sie mit dieser regulierten Einheit jetzt umgehen und welche neuen Offerings sie anbieten werden. Und bin ich wirklich gespannt, wie Coinbase da vorgehen wird.
Ich habe so ein bisschen ein ähnliches Erlebnis bei Coinbase, wie es ursprünglich bei PayPal hatte. Bei beiden war ich ganz, ganz früh dabei, noch bevor sie Lizenzen in Europa bzw. in Deutschland hatten. Und bin dann quasi transferiert worden von der amerikanischen Lizenz, quasi unreguliert auf eine britische Lizenz. Dann im Rahmen des Brexit haben sie es wo auch immer hingelegt, weil da habe ich 5 Nachrichten bekommen, dass sie auch wegen der verschiedenen Brexit-Ups und Downs nie genau wussten, müssen jetzt aus UK raus oder nicht raus. Auf jeden Fall sind sie dann raus. Ich weiß nicht, ob sie nach Irland oder woanders hingegangen sind. Und jetzt machen sie eine deutsche Tochtergesellschaft. Genau das Gleiche ist bei PayPal passiert. Erst unreguliert Kunde der US-Entity, dann gab es die britische E-Money-Lizenz und dann gab es die luxemburgische Vollbank-Lizenz. Also sehr vergleichbar. Ich nutze allerdings Coinbase nicht mehr oder habe es lange nicht genutzt, weil es mir einfach viel zu teuer war von den Gebühren im Vergleich zu dem einen oder anderen. Aber das muss jeder selbst wissen.
Ja, aber geht weiter. Krypto,
ja, genau,
ist da, um zu bleiben, kann man, glaube ich, unterschreiben.
Ja, und professionalisiert sich. Und ich glaube, das ist ja auch, wir hatten ja gestern auch den Podcast mit Fabio De Masi und Nils Wischmeier und Kilian bei Payment Banking, wo er zwei sehr starke Welten aufeinander getroffen sind. Ich weiß, kann mich den Namen des Bitcoin-Fans nicht erinnern. Genau. Da treffen ja sehr verschiedene Welten aufeinander und es gibt ja auch berechtigte Kritik und es gibt berechtigte Widerstände und Hoffnung, genau. Ich glaube, das wird sich alles lösen, wie bei vielen Dingen, wenn es in irgendeiner Weise einigermaßen reguliert ist, wenn die Zugänge reguliert ist, weil dann fällt ein Großteil der kritischen Punkte einfach weg, weil einfach mehr Konsumentenschutz auf dem Thema ist. Und ich glaube, das tut auch der Industrie gut.
Ja, ich glaube, ein paar Sachen werden noch schief gehen, wie immer am Anfang. Und dann wirst du es, genau wie du es gerade beschrieben hast, über die Masse, über Regeln, wird sich in der Tat dort das ganze Thema dann zu einem Standard, nicht für jeden, aber für viele, die halt wollen, entwickeln und halt nicht nur in dieser mini kleinen Blase bleiben, bin ich bei dir.
Ja. Dann, wir haben gerade eben schon ein bisschen über Neobanken gesprochen, lass uns kurz bei den Neobanken bleiben. Konto, eine B2B-Neobank bietet jetzt auch Kredit an in Deutschland. Sie haben da eine Partnerschaft mit dem Fintech Ivoca, keine Ahnung. Man kann da durch eine Antragsstrecke laufen, 200.000 Euro bekommen und ein ähnliches Modell hat Ivoca auch schon mit Penta etabliert. Insofern, es ist nicht mehr nur die Kontoführung und Karte, sondern geht halt jetzt in der Produktschöpfung komplett durch.
Aber weißt du ja selber, also Lending ist halt das, womit du halt auch mit Unternehmen Geld verdienst und Geld verdienen kannst. Und wenn du halt jetzt mehr und mehr kleine und mittelständische Unternehmen auf deinem Produkt drauf hast, sowohl bei Quanto als auch bei Penta, wäre es ja total dämlich, das dann nicht zum Up- und Cross-Selling zu benutzen, dass sie nicht selber schon Geld auf der Bilanz haben, was sie verleihen können, ist, glaube ich, klar. Und insofern dann mit so einer Plattform zu gehen, mit Ivoca oder gibt ja ein paar andere, die es in Deutschland auch gibt, die man anbinden könnte, ist, glaube ich, total sinnvoll. Ne? Die vermitteln das ja dann wiederum teilweise an Banken. Also das sind ja dann Banken, die wiederum hinter Ivoca stecken. oder liegen und dann halt sozusagen das Geld zur Verfügung stellen.
Ja, und da kann man auch, das weiß ja selbst, kann man auch den größten Unterschied zu den etablierten Banken darstellen, mit einfachen Flows, sofortige Entscheidung. Da tut sich die andere Bank ja immer noch sehr schwer. Einen sehr bequemen KYC-Onboarding-Prozess. Und das sieht man ja hier an Banksware von mir, sieht man an Klarna, sieht man an PayPal seit Jahren, mehr Daten annehmen und mit mehr Daten natürlich dann auch die ein paar Corporates über die Kreditschwelle heben, die normalerweise bei einer klassischen Bank abgelehnt würden.
Naja, das Warenfinanzierungsthema ist ja jetzt hier auch genannt und das ist ja ein typisches dafür, ne? Dass du halt guckst, was wird da verkauft, welche Datenpunkte habe ich, und wenn du zum Beispiel ein E-Commerce-Händler bist und ein Konto bei Quanto hast, dann hast du ja den Flow, den kannst du ja ganz gut nutzen, ne? Und das zu nutzen als, ich sag mal, Credit Risk Scoring Datenpunkt, das ist man ja teilweise so nicht gewohnt. Also Umsätze und auch zukünftige Umsätze und möglicherweise auch Recurring Revenues. Da gibt es auch gerade ein paar Startups, die halt auch Kredite auf Recurring Revenues geben. Und das sind, glaube ich, genau die Punkte, wie du halt zukünftig bei neueren Geschäftsmodellen auch Lending auf eine smarte Art und Weise zur Verfügung stellen kannst. Und dann auch möglicherweise die Linie, die du zur Verfügung stellst, also so ein dauerhaftes Lending, auch wieder sehr, sehr gut anpassen kannst, ne? Das ist also diese Dynamisierung, würde ich es mal nennen. Ähnlich wie ein Dispo oder Linie für Unternehmen, ist, glaube ich, total sinnvoll.
Ja. Im letzten Monat eine der Headlines war, dass Tink Fintech Systems übernommen hat, was ja eine der größten Fintech-Exits war. Ich habe damals noch diskutiert wegen der Aussage von Hans-Roger Doms, dass er der drittgrößte Fintech-Exit war. Wurde dann im Nachhinein, habe ich Feedback bekommen von Kaspar Schlenk, vielen Dank Kaspar, dass es der drittgrößte Fintech-Exit war von Fintechs, die nach 2010 gegründet wurden. Aber insofern hat Tink Fintech Systems übernommen und jetzt hat Visa Tink übernommen. Für 1,8 Milliarden. In dem Kontext scheint die gemutmaßte 120 Millionen Übernahme von Fintech Systems eher klein. Aber wir wissen ja, dass Visa einen ähnlichen Player wie Tink in den USA übernehmen wollte, das dann an regulatorischen Gründen gescheitert ist. Jetzt versuchen sie es in Europa. Mal gucken, ob da die Regulatorik in Europa, Antitrust-Thematik in Europa anders ist.
Na ja, gut, die Pressemitteilung von Visa und auch von Tink deuten ja sehr, sehr klar in die Richtung. In den USA hattest du ja mit Plaid, das war der Player, den Visa ja übernommen hatte und ja auch schon Geld wahrscheinlich dafür allokiert hatte, da hattest du ja eigentlich nur einen großen, ne? Und Plaid hatte fast eine marktbeherrschende Stellung in den USA. Da hattest du zwar früher mal Yodlee, aber die sind irgendwie völlig nicht mehr wirklich vorhanden. Und in Deutschland hast du natürlich in jedem Land eine ganze Reihe an Open Banking Playern. Insofern, das Antitrust-Thema ist hier, glaube ich, nicht wirklich so groß. Also auch wenn jetzt vorher schon Fintech Systems übernommen worden ist, aber auch die hatten keine marktbeherrschende Stellung in Deutschland oder ich sag mal in Dach, sondern auch da hast du ein paar andere Player, die mindestens die gleiche Größe wie Fintech Systems hatten. Also aus diesem Grund würde es mit Sicherheit nicht scheitern. Und dass dort Banking und Payment jetzt wirklich eins wird, das merken wir ja an allen Ecken und Enden. Ne? Du siehst es bei Stripe an vielen Stellen, du siehst es mittlerweile auch bei Square, die jetzt mittlerweile ins Banking reingehen. Du siehst überall, dass entweder die Payment-Player jetzt mittlerweile anfangen, Banking-Produkte auf ihren Payment-Beziehungen zu ergänzen. Und the other way around genau das Gleiche. Ne? Dass halt die Banking-Player das Thema Payment entweder wieder mehr pushen, in das Thema reingehen. Und das ist einfach eins. Und dass die Rails aus der Kreditkartenwelt mit diesen vor allen Dingen in Europa sehr, sehr gut vorhandenen SEPA-Rails kombiniert werden könnten, aus der Merchant-Sicht macht das totalen Sinn. Ob das strategisch für Banken sinnvoll ist, ob wir das irgendwie alle wollen, ist eine andere Frage, dass die großen multinationalen Payment-Schemes dort jetzt auch auf die Banking-Rails gehen können. Aber aus Kundenperspektive, also sowohl Merchant-Kunde als auch Endkunde, ist diese, ich sag mal, eher künstliche Trennung zwischen diesen Rails, macht die sowieso keinen großen Sinn. Und insofern verstehe ich das. Und ich glaube, Tink hat einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich habe die ja die ganze Zeit auch immer beobachtet aus meiner alten Rolle heraus bei Figo. Die hatten eine ähnliche Geschichte wie Figo auch, als Endkunden-App gestartet und dann halt auch diese Infrastruktur mehr und mehr in den Mittelpunkt gestellt. Und die sind halt eher in kleineren Ländern groß geworden, ne? Also die haben halt in Schweden angefangen und haben dann ein paar nordische Banken sozusagen als Dienstleister bedient und sind dann nach Belgien und haben angefangen, dann in Frankreich ist wieder groß. Aber Belgien war vor allen Dingen das zweite Land und haben dann auch Fundings von Banken dann aufgenommen. Also guter Job, den die Kolleginnen da in Schweden gemacht haben. Und man sieht mal wieder, aus Schweden kommen echt fette Unicorns. Ne? Also Spotify, mit denen wir gerade aufnehmen, ist ein Beispiel. Über Klarna haben wir heute noch nicht gesprochen. Aber ansatzweise, gerade weil wir über Fintech Systems gesprochen haben und über die Übernahme von Sofortüberweisung, die meintest du, glaube ich, auch, als du über die Fintech-Exits gesprochen hast. Ja. Und ja, Schweden macht, die Schweden machen einen guten Job. Im Fußball sind sie zwar raus, aber im Fintech-Umfeld machen sie einen tollen Job oder im Startup-Umfeld.
Ja, Startup-Umfeld. Also Spotify ist ja kein Fintech. Du vergisst noch die ganzen Gaming-Startups aus Skandinavien, die auch alle Unicorns sind. Also
aber die kommen, glaube ich, eher aus Finnland, oder?
Da gibt es welche in Finnland, es gibt auch welche in Schweden, ja.
Okay. Ich habe diese eher in Finnland verortet.
Ja, Rovi, also Angry Birds ist
ja, genau.
Das stimmt, ja. Dann, Auto1 macht ein Fintech-Geschäft, nämlich sie machen ein Security-Token-Offering. Interessant, also die Emission eines Blockchain-Wertpapiers, über 4 Millionen sammeln sie ein, als Nachrangdarlehen. Ich bin ja bei diesen Themen immer so ein bisschen grundskeptisch, also bei diesen ganzen Nachrang-Crowdfinanzierungsthematiken. Ja, also man muss auch mindestens 200.000 Euro anlegen. Da umgehen sie natürlich auch die ganze Endkunden-BaFin-Thematik und die ganzen Verkaufsprospekte für Endkunden. Naja, mal gucken. Also ich bin bei solchen Themen immer noch etwas zurückhaltend.
Kann ich nicht mehr zu sagen. Lass ich einfach so stehen.
Dann gehen wir zum nächsten Thema. Die Sutor Bank und Just Trade bieten eine Brokerage API. Und ich glaube, wir haben beim letzten Podcast darüber gesprochen, dass das auch eigentlich noch offen ist, dass es ein White Label Trading Offering geben muss.
Wir haben ja darüber gesprochen, ob die Solaris Bank das machen wird. Und hatte Jörg mir im letzten Podcast, den ich ja mit ihm aufgenommen habe, auch bestätigt. Also auch die Solaris Bank geht ja auch in diese Richtung. Und das ist ehrlich gesagt ein Thema, was mich auch schon seit Jahren beschäftigt, weil ich bei Figo auch immer darüber nachgedacht hatte. Wir hatten ja damals dann die Deutsche Börse als Investor und wir haben dann auch mit denen darüber nachgedacht, wie man halt das Thema Brokerage API vernünftig lösen kann, auch möglicherweise unter Vermeidung von all den ganzen Mittelmännern, die da in dieser ganzen Brokerage-Wertschöpfungskette drin sind. Da haben wir uns damals irgendwie nicht so richtig mit dem Gedanken durchsetzen können, ehrlich gesagt, muss ich mir auf die eigene Stirn schreiben, gescheitert, die Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Börse davon zu überzeugen, dort diesen mutigen Weg zu gehen. Aber das macht für die Sutor Bank jeglichen Sinn, für Just Trade, die ja schon länger Partner von der Sutor Bank sind, auch. Ich glaube, letztendlich wirst du davon ein paar sehen. Ne? Also du wirst es hier sehen, du siehst es ein bisschen bei der Baader Bank, die das, glaube ich, momentan noch nicht unter Brokerage API ist aber vermarktet, aber eigentlich das Gleiche tut. Du siehst es bei der Solaris Bank, du siehst es, wir haben über die Kollegen auch gesprochen, Lemontrade aus Münster, die auch in diese Richtung gehen und die jetzt auch gerade die nächste Stufe des Produktes mit einer Open Beta, glaube ich, gelauncht haben. Also Brokerage API, nachdem Banking und Payment APIs jetzt einfach Standard sind, ist aber das, was jetzt kommen wird und das Thema Investment as a Service, ja, wird einfach genauso Standard werden, wie wir das irgendwie bei Banking und bei Payment auch gesehen haben.
Ich würde jetzt da dich mal ein bisschen Schutz nehmen, nicht gescheitert. Es gibt für alles ein richtiges Timing und ich glaube, das war einfach damals noch zu früh, weil jetzt ist bewiesen, dass das ganze Thema White Label Banking funktioniert hat durch Solaris Bank und durch Sutor Bank und Co. Und man sieht auch, dass die das nutzen, so ein bisschen an die Grenze der Produktvielfalt stoßen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehen wir diesen riesen Trading-Boom jetzt seit einem Jahr. Also insofern war das einfach vermutlich schlicht zu früh.
Lass mir doch einfach einen Satz dazu sagen. Es war das Thema kannibalisiere dich selber oder lass
dich kannibalisieren. Exakt, das wollte ich nämlich als nächstes sagen, genau. Eigentlich als der Player, der am meisten zu verlieren hat bei diesem Thema, hätte man dann trotzdem da eher in den Lead gehen müssen. Aber das wissen wir, dass große Corporates häufig nicht, auch wenn sie es wissen, da nicht in den Lead gehen, sondern erst nochmal abwarten wollen und sagen wollen, das muss ich aber sagen, das ist wirklich groß, bevor ich da irgendwie investiere.
Ja.
Gehen wir weiter. Die Kollegen von Verimedia, auch ein paar Mal schon bei uns auf Panels waren, haben ein neues Investment bzw. einen neuen Gesellschafter, die GDV, das ist quasi ein Konsortium von verschiedenen Versicherern, die jetzt einen zweistelligen Millionenbetrag in Verimi gesteckt haben. Insgesamt, und das ist, was ich jetzt am meisten spannend an dieser Meldung finde, jetzt nicht, dass da ein neuer Investor da ist, ist nett, aber dass insgesamt schon über 100 Millionen Euro in Verimi gesteckt wurde. ihr kennt ja alle meine grundlegende Skepsis hinsichtlich dieses Modells, ob es denn tatsächlich fliegt. Die haben ja auch jetzt den ein oder anderen Pivot hinter sich gebracht. Mal gucken, ob die 100 Millionen überhaupt nochmal wieder zurückgespielt werden.
Da bin ich nicht ganz so skeptisch wie du. Du weißt, dass ich das ganze Thema ID, bin ich schon ein großer Freund von, dass ich da einfach Lösungen sehen möchte für die Zukunft.
Und bin ich auch.
Nee, lass mich noch einen Satz sagen. Und die neuesten Aktivitäten, die ja aus dem Kanzleramt jetzt gerade kurz vor der Ende der Legislatur noch losgetreten worden sind, im Sinne der Self-Sovereign Identity, worüber wir auch schon einen Podcast hier hatten mit Helge Michael, die gehen in eine gute Richtung. Und ich glaube, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus Berlin von VeryMe das geschickt spielen, dann können sie diesen Schub, der jetzt dort kommt, aus dem Kanzleramt und aus der öffentlichen Hand. Warum? Weil sie halt ein paar gute Grundlagen gelegt haben. Sie sind zwar nicht von vornherein SSI, minded gewesen, aber das, was sie halt haben, was sie aufgebaut haben an Infrastruktur und an Lizenzen, werden ihnen in diesem Spiel sehr helfen können. Und insofern finde ich das super, dass da jetzt auch neue Gesellschafter drin sind und dass auch damit der Kreis der Use-Case-Gesellschafter, kann man das so sagen? Du weißt, glaube ich, was ich meine,
ja,
ne?
Ja.
Der strategischen Gesellschafter größer geworden ist. Ne? Banken waren dabei und Verlage waren dabei und Automobilkonzerne waren dabei. Und insofern muss man, glaube ich, jetzt schauen oder wird es, glaube ich, eine spannende Frage, welche Use Cases man am Anfang in den Vordergrund stellt, weil alles wirst du nicht lösen können. Aber ich glaube und hoffe einfach für uns alle, ne? Das hoffe ich auf das Thema digitale Identität und glaube, dass halt auch VeryMe daraus Profit ziehen kann und drücke den Kollegen die Daumen.
Wir sind aber in vielen Bereichen total deckungsgleich. Ich war am Anfang immer sehr skeptisch von der Umsetzung und von der Strategie von VeryMe. Jetzt schauen wir mal, ob jetzt mit den neuen Vorzeichen VeryMe da Anführungsstrichen die Kurve bekommt und sich neu etablieren kann. Im Grunde Funding und Power auf der Shareholder-Seite hatten sie ja schon immer groß genug, hat noch nie funktioniert, aber hat ja auch bei den anderen nicht so wirklich funktioniert. Also insofern, auch die Startups, die da unterwegs waren, haben jetzt nicht geglänzt, dass sie große Skalierung hinbekommen haben. Der Markt muss in irgendeiner Weise mal abheben und er wird auch abheben und am Ende des Tages aus europäischer Sicht müssen wir darauf wetten, dass es ein europäischer Player ist und
total. Eben
mal wieder nicht ein Big Tech.
Ja, absolut. Nein, das ist auch keine Frage. Und das funktioniert aber halt auch nicht ohne den Staat, ne? Also wirklich echte, harte digitale Identitäten, kannst du vieles ausdenken. Du kannst halt authentifizieren aber das Thema harte Identifizierung wird ohne den Staat nicht funktionieren und wird auch ohne staatliche Use Cases nicht funktionieren. Und das wird halt nicht die Zweitwohnung auf Mallorca oder die Hundesteuer, sondern du brauchst halt en masse andere Use Cases, Daily Use Cases. Und da bin ich aber guter Dinge, dass man da halt auch in die richtige Richtung jetzt denkt.
Ja, und es kann auch nicht irgendwie die alle drei Jahre Beantragung des Führungszeugnisses sein.
Nein.
Sondern das müssen wirklich, wie richtig gesagt, täglich Use Cases sein, ja. Gut, gehen wir weiter. Bitpanda bietet White Labeling. Jetzt haben wir schon mit Walla, Nuri und Coinbase gesprochen. Jetzt der dritte in der Runde, auch Crypto Exchange, Bitpanda, auch vor kurzem Unicorn geworden aus Österreich. Die bieten das ganze Ding jetzt als White Labeling an. So ein bisschen sind wir da, wo wir auch bei Solaris Bank und Co. schon sind. Also dass jetzt auch dieses Crypto as a Service immer breiter wird. Da gibt es
Ne? Wenn du die Meldung siehst, ist, dass Bitpanda halt momentan noch keine Krypto-Verwahr- und Handelslizenz in Deutschland hat. Und insofern, wenn du in Deutschland das White Labeling nutzen willst, dann kannst du nur die Technik benutzen und du brauchst die Lizenz selber.
Ja.
In Spanien, Italien, Frankreich, wo es halt noch nicht diese neuen Gesetze oder das neue Gesetz wie in Deutschland, das Krypto-Verwahrgesetz gibt, dort kannst du die und die haben ja so eine Art Lizenz in Österreich schon beantragt, kannst du die benutzen. Also schon eine lustige Sicht wieder darauf, ne? Also, oder was heißt lustige Sicht, ist der falsche Begriff, sondern du siehst dort gerade wieder diese Unterschiede, die jetzt gerade schon wieder anfangen zu entstehen beim Thema Krypto-Lizenzierung, ne? Und ich bin gespannt, ob wir uns damit dann einen Gefallen getan haben in Deutschland, als erstes Land so eine richtige Krypto-Verwahr-Lizenz zu vergeben oder ob es dann möglicherweise wieder zum Nachteil uns gereicht, wie wir das ja auch schon ein paar Mal im Payment gesehen haben, dass plötzlich viele, viele Player in Luxemburg und in den Baltics gelandet sind, weil halt unsere Regeln in Anführungszeichen zu, wie soll man das sagen, zu aufwendig, zu hart, was auch immer waren, ne?
Ja, also das ist ja ein Thema, was ich auch seit Jahren sage, dass wir zwar SEPA haben und eine einheitliche Währung, aber es dann halt auch schon endet mit der Harmonisierung in Europa. Also wenn wir Datenschutz anschauen, wenn wir hier Finanzcompliance anschauen, ist der Teufel halt im Detail und dann ist halt Europa nicht Europa, sondern eine Vielzahl von verschiedenen Ländern. Ich hatte, und das ist mittlerweile ja auch öffentlich und dokumentiert, mal gucken, ob da was draus wird, das ja auch in meinem Hintergrundgespräch beim Wirecard-Untersuchungsausschuss als Kritikpunkt angeführt, dass es ein Unding ist, dass wir da in Europa diese sehr unterschiedliche Auslegung bei Finanzaufsicht haben und habe da auch insofern an die Gesetzgeber, die da in der Runde saßen, appelliert, das Thema mal aufzunehmen und anzuschauen und zu harmonisieren. Und hier sind wir wieder genau bei dem gleichen Thema. Mittlerweile kann ich auch drüber reden, weil es war eigentlich ein nicht öffentliches Hintergrundgespräch, aber es ist im offiziellen Wirecard-Untersuchungsausschussbericht geschrieben. Insofern kann man jetzt darauf verweisen und sagen, damals wurde es gesagt, mal gucken, ob in 10 Jahren was passiert ist. Ja, bleiben wir beim Thema Login. Wir haben gerade über Verimi gesprochen. Visa glaubt offensichtlich auch an das Thema und haben in das Fintech Login ID investiert. Eine Seed-Finanzierung in Höhe von 6 Millionen Dollar bieten API und Software Development Kits für Fido-Authentifizierung. Fido haben wir ja auch vor kurzem schon ein bisschen länger her, glaube ich ein halbes Jahr oder so, hier im Podcast gehabt. Also es ist auch so eine Authentication Alliance, allerdings getrieben insofern aus dem Silicon Valley und Visa sitzt ja auch nördlich des Silicon Valley.
Ja, also kann ich nicht viel zu sagen. Also zu Fido können wir gerne nochmal demnächst irgendwann gerne mal einen Podcast machen mit Hanko, also die Firma aus Kiel. Ich glaube, das könnte ganz, 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 ganz spannend sein, weil die Kolleginnen und Kollegen dort jetzt seit ungefähr 2 Jahren unterwegs sind. Und da könnten wir uns möglicherweise das Thema Fido nochmal ganz gut erklären lassen.
Gehen wir mal ein bisschen schneller rüber. Finanzen.net startet ein Neobroker. Wieder im Grunde gleiche Story, die wir gerade schon mal gemacht haben. Also Brokerage is in, jetzt macht Finanzen.net ja im Grunde ein Portal für Finanzinformationen, bauen den eigenen Neobroker und gehen da halt in Konkurrenz zu Scalable, zu Trade Republic etc.
Ja, ehrlich gesagt eher wie Wall Street Online. Ne? Also Wall Street Online hat das Ganze ja auch gestartet. Genau. Und Wall Street Online ist ja super, super erfolgreich geworden damit. Und da merkst du halt, dass diese Community, die über die letzten Jahre aufgebaut haben, also Wall Street Online, ist ja, glaube ich, aus meiner Erinnerung noch ein Überbleibsel aus der Dotcom-Welt. Ja. Trotzdem haben sie halt über die 15 Jahre jetzt eine ganz gute, oder 20 Jahre, eine Community aufgebaut. Und die haben sie halt ja eng an sich gebunden und haben jetzt einen eigenen Neo-Broker. Mal gucken, wann die Kollegen von Doppelgänger.io dann auch ihren eigenen Neo-Broker aufbauen.
Ja, oder wann wir mal hier Neobroker aufbauen und einen eigenen Fintech-Basket, so wie der Kollege Jochen Krisch für seine E-Commerce-Aktien.
Das wird das ist aber dann ein ETF, meinst du?
Also in ETF. Ja, genau. Wobei der Jan Beckers hat ja sowas mal angekündigt. Jan Beckers, der mit Ramin und mir Finlib gegründet hat, der hat ja einen eigenen Fonds auch. Da hat er auch angekündigt, dass er jetzt einen speziellen Fintech-Fonds macht. Mal gucken, wie das wird. Bleiben wir bei Finlib. Element, die Finlib-Tochter, also quasi die Solaris-Bank für Versicherungen, hat 16 Millionen geraced, hat zwei neue Investoren, Vitan Group und der luxemburgische Fintech-Investor Ilavska Willermos Kapital. Sagt mir beides nichts? Kennst du die?
Nein.
Und haben jetzt in Gänze 66 Millionen geraced, sagen nichts zur Bewertung. Ja, also im Grunde gleiches Modell wie Solaris Bank im Insurtech-Bereich.
Aber halt nicht ganz so stark abgehoben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ne? Also ja. Element macht, glaube ich, auch einen guten Job, aber da merkst du halt wieder, dass das Thema Versicherungen aus meiner Perspektive dann doch nicht ganz so gehypt ist oder nicht ganz so stark im Fokus der Öffentlichkeit, stark im Fokus der Use Cases ist, wie das dann doch wiederum bei den Banking-Themen ist. Also Solaris Bank hat einfach in den letzten 5 bis 7 Jahren einfach einen großartigen Job da gemacht und so viele Sachen enabled. So viele Themen gab es in der Versicherungswelt nicht zu enablen oder aber Versicherungen haben es teilweise selber gemacht. Also ich weiß es nicht ganz genau, will das gar nicht klein oder schlecht reden, aber im Vergleich zu Solaris siehst du halt ungefähr zeitgleich gestartet, das Element dann doch ein bisschen hinterherhinkt. Gleichwohl sie natürlich jetzt einfach auch 16 Millionen dort noch mal eine gute Runde gemacht haben. By the way, vielleicht dann doch noch mal vorhin den Hinweis hatte ich schon gemacht. Es gab noch eine Runde, da bin ich jetzt biased aus dem Finlib-Universum. Finlib Connect, die Firma, die aus Figo mit entstanden ist, hat auch eine 22 Millionen Runde gemacht. Und by the way, einer der letzten Open Banking Anbieter aus Deutschland, der unabhängig ist.
Ja, ja. Dann bleiben wir beim Thema Robo-Advisor, das Fintech InnoInvest, die mir ehrlich gesagt gar nicht so sehr viel sagten vorher, machen jetzt ein B2C-Angebot auch als Robo-Advisor, allerdings da Kontext Element eher im Versicherungsbereich, als Versicherungsmarketplattform anbieten können. Also überall sieht man Trading, Robo-Advising, Kapitalanlage in verschiedensten Formen.
Ja, nichts dazu sagen.
Dann eine interessante Meldung, die Schwarzgruppe, also diejenigen, die hinter Lidl sitzen, vielleicht können wir gleich nochmal was ganz kurz über Lidl Pay reden, da gibt es ja auch interessante Entwicklungen, aber die Schwarzgruppe übernimmt S01 und S01 ist ein Startup, was kurz vor der Wirecard-Insolvenz von Wirecard übernommen wurde und aus Berlin, ein Fintech-Startup, dann ist nach der Wirecard-Insolvenz haben die Gründer den Laden wieder quasi aus der Insolvenzmasse rausgekauft, weil die natürlich dann auch mit in die Insolvenz gerissen wurden und haben jetzt sich verkauft an die Schwarzgruppe. Und das ganze Thema soll vermutlich in irgendeiner Weise kombiniert werden mit dem Thema Loyalty und Payment, also Lidl Plus und Lidl Pay. Sehr interessant.
Ja, ich glaube, der Raphael war auch immer ganz begeistert von denen, also von der Technologie von S01 oder S01, weiß gar nicht, wie sie heißen, S01, glaube ich. Und das ist irgendwie eine neue Art von oder ein schlauerer Ansatz von Loyalty sein soll. Du bist der Loyalty-Fan, ich habe mit dem Thema nichts am Hut, aber das zusammenzuführen ist, glaube ich, total sinnvoll. Also das Thema Payment und Loyalty, wenn, dann macht es da Sinn. Und dass es halt eine Heimat findet bei einem der größten Discounter in Deutschland, scheint auch total sinnvoll zu sein.
Ja, also was ich insgesamt an dieser Meldung sehr, sehr, sehr interessant finde, ist, dass halt Schwarz mehr und mehr Technologie aufkauft und als Technologieplayer sich positioniert. Die haben ja auch im Grunde bauen eine eigene Cloud auf, um so ein bisschen unabhängiger zu sein von AWS und Co. Und sind ja auch in das Thema Payment eingestiegen mit Lidl Pay. Da kann ich gleich nochmal eine kleine Story erzählen.
Aber Jochen, das machen doch gerade alle. Das macht Rewe doch auch. Das hat die Metro auch gemacht.
Und es macht Rewe auch, aber Schwarz hat es natürlich schon viel früher und breiter angemacht. Wir machen nicht nur Payment und Loyalty, sondern generell im Bereich IT geben die im Moment sehr, sehr viel Gas. Für einen Retailer überraschend viel und überraschend breit. Das ist das, was mich bei ja. Schwarz so überrascht.
Wann kommt denn die Aldi Cloud?
Also geht auf jeden Fall nicht auf die Lidl Cloud und vermutlich auch nicht auf die Amazon Cloud.
Ja, aber hast recht.
Aber in dem Kontext, Lidl Pay hat in den letzten Wochen auch ein bisschen Schlagzeilen gemacht. Und zwar gab es da offensichtlich größere Betrügereien bei Lidl Pay. Also es war wohl oder ist wohl relativ einfach, eine x-beliebige IBAN dahinter zu setzen und dann quasi kostenlos einzukaufen auf eine Kontonummer von jemand Dritten. Das muss wohl ein größeres Problem darstellen. Wundert mich ehrlich gesagt, dass es dieses Problem gibt, weil das Problem hat PayPal schon vor Jahren gelöst mit Lastschrift und den IBANs. Das hat Payback Pay schon gelöst und dass Lidl Pay in das gleiche Problem reinläuft im Jahr 2021 ist verwunderlich. Ich habe es auch gespürt, allerdings andersherum, weil ich nicht gut war für mehr als 100 Euro bei Lidl Pay und ich bis heute es nicht probieren konnte, weil wenn ich halt meinen Familieneinkauf mache, dann ist halt immer mehr. Und deswegen im Schlechten werden diejenigen belohnt, die halt irgendwelche fremden IBANs eingeben und die guten Kunden werden bestraft, weil sie nicht einkaufen können über den Betrag. Ich meine, das macht mir jetzt nichts, dann zahle ich halt weiterhin mit American Express. Das tut Lidl, glaube ich, nicht gut von den Payment-Gebühren, aber ist eben so. Also insofern, man sieht da, dass Payment doch nicht so einfach ist. Lidl zahlt da im Moment sehr viel Lehrgeld. Und weil du gerade eben schon Rewe angesprochen hast, die jetzt auch eine Payment-Tochter gegründet haben, und Otto hat ja auch eine Payment-Tochter gegründet, ich hoffe, dass die Kollegen von Rewe sich jetzt mal das nochmal genau anschauen, was die Kollegen von Lidl da machen, um davon zu lernen.
Ja, und ich glaube, alle schreien auch danach, irgendwie Marktplätze werden zu wollen. Ne? Ich bin auch gespannt, wie viele Marktplätze wir dann irgendwie auch erleben werden im Einzelhandel und mal gucken, was die so alles da drauf bekommen. Also ich glaube, wie heißt das Ding nochmal? Real hat das ja auch gemacht. Ne? Da hast du ja schon so einen Marktplatz. Ja, ich bin gespannt, ob die das alle hinbekommen werden. Werden sie wahrscheinlich nicht alle. Ja, ja. Aber wer es halt am erfolgreichsten hinbekommen wird.
Ja. Dann ganz kurz nochmal, Raisin, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, verwaltet jetzt mittlerweile 1 Milliarde in ETFs, also im Grunde wie so ein Robo-Advisor, und sucht Vertriebspartner, um das ganze Geschäft weiter ausbauen zu können. Also neben der Anlage in Festgelder, was wir vorhin drüber besprochen haben, bieten die ja auch ETF-Sparpläne an und bieten da schon 1 Milliarde in ETFs, was erstaunlich ist, aber dann doch wieder nicht so erstaunlich, wenn man die Zielgruppe anschaut von Raisin, die ja alle sehr kapitalstark sind und dann natürlich auch nicht nur in Festgelder anlegen, sondern gegebenenfalls auch in attraktiven ETFs. FinApi, auch so ein Open Banking Anbieter, der geschluckt wurde von der Schufa schon vor einiger Zeit, macht einen zweiten Anlauf zusammen mit der Schufa beim digitalen Kontencheck. Der erste Anlauf, der ist ja etwas daneben gegangen. Es gab ja bei uns im Blog einen Artikel, der Nils Wischmeier in der Süddeutschen hat da sehr böse drüber geschrieben. Mal gucken, ob sie davon gelernt haben. Jetzt gibt es einen zweiten Anlauf, der nennt sich Girocheck.
Ich glaube, das Thema ist halt in dieser Kombination einfach eins, was immer wieder für Aufschrei sorgen wird, weil dort bei der Schufa halt Daten sind und die Transparenz für uns als Kunden nur so bedingt da ist. Und insofern das dann kombiniert mit den Open Banking Daten, die man natürlich immer freiwillig freigeben wird in diesen Kontochecks oder Girocheck, wie das Ding jetzt heißt. Diese Kombination macht, glaube ich, Menschen Angst. Und das muss man, glaube ich, kommunikativ sehr, sehr gut begleiten, wann das genutzt wird, wie das genutzt wird. Und das einfach auf den Markt zu werfen und die Kombination aus, ich schaue in deine Kontoumsätze und kombiniere das mit den Daten, die bei der Schufa liegen, in diesem großen schwarzen Loch, was ich gerade so versuchte anzudeuten, das war, glaube ich, schwierig kommunikativ. Ob das inhaltlich so super, super schwierig ist oder irgendwie merkwürdig ist, sei mal völlig dahingestellt. Das glaube ich nämlich gar nicht. Ne? Also ich glaube, dass es teilweise sogar in Prozessen auch den Kunden helfen kann, etwas schneller zu bekommen, etwas einfacher zu bekommen. Aber aus der Perspektive von Datenschutz, aus der Perspektive von Verbraucherschutz musst du das, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereiten und sehr, sehr gut in Anführungszeichen begründen, warum diese Kombination für den Kunden auch sinnvoll ist.
Ja, ja. Lass ein bisschen springen und zwar auf jetzt, wir haben es am Anfang ganz kurz angesprochen, die teilweise sehr großen Fundingrunden, wo man noch reinwachsen muss. Fangen wir mit der ersten an, Klarna. Klarna hat $639 Millionen geraced. Das ist nicht die Bewertung von Klarna, sondern das frische Geld, was Klarna zufließt. Damit kommt Klarna auf eine Bewertung und jetzt festhalten in Höhe von $45,6 Milliarden. Zum Vergleich, die Deutsche Bank hat, glaube ich, eine Kapitalmarktbewertung von 16, 18 Milliarden, knapp 20. Beeindruckend, was Klarna da für einen Vorschusslorbeer in der Bewertung kommt. Und natürlich auch beeindruckend, was die mit den $639 Millionen machen, vermutlich in internationale Expansion reinstecken. Und das ganze Thema kommt vom Softbank Vision Fund, die ja ohnehin immer sehr große Tickets schreiben. Man denke an WeWork und Co.
Wahnsinn, absolut. Ja, und ich weiß nicht, ob du die Meldung noch in den Zusammenhang mit reinpacken wolltest. Die Nubank aus Brasilien hat eine $750 Millionen Runde gemacht mit der Bewertung von 30 Milliarden. Also sozusagen so diese Größenordnungen sind ja ungefähr das Gleiche. Ne? 30 Milliarden Bewertung und hier hast du jetzt 45,6 Milliarden Bewertung. Oder wie viel waren es? Ja, 45,6. Ja. In der Tat Wahnsinn. Ne? Also wie viel Vorschusslorbeer da drin steckt, bin ich völlig bei dir. Das ist einfach eine große, große Wette, ne? Eine große Wette auf die Zukunft. Und wenn halt die Wachstumszahlen momentan weiter in diese Richtung gehen und du halt noch Märkte hast, die du angehen kannst. Und bei Klarna muss man sagen, kommend aus diesem, ich sag mal, einfachen Produkt Buy Now, Pay Later, jetzt mittlerweile komplette PSP-Technologie, Open Banking-Technologie, Bankkonto, Kreditkarte und jetzt mehr und mehr auch in so eine Richtung Curated Shopping sich entwickelnd. Das ist einfach auch schon eine ganz gute Geschichte. Und ich glaube, sie haben einfach auch noch eine ganze Menge Länder, die sie noch angehen können. Sind zwar jetzt ansatzweise in den USA, aber der Ursprung ist halt Europa. Da sind sie halt mittlerweile, ich würde sagen, ganz gut unterwegs, aber weiterhin auch mit Wachstumspotenzial. USA noch mit riesigem Potenzial. Und es gibt halt noch ganz, ganz viele andere Länder und andere Regionen auf der Welt, wo sie halt heute noch nicht unterwegs sind. Ne? Also ich glaube, in Asien ist Klarna noch gar nicht. in Südamerika auch nicht. Und insofern, the sky's the limit, scheint so.
Ja, ich weiß ja immer noch, wie ich geschrien habe, als ich erfahren habe, dass den Anteil, den ich für PayPal kaufen wollte von Klarna, dass der in der letzten Sekunde an Sequoia abgegangen ist, weil wir zu langsam waren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Klarna diese gleiche Entwicklung genommen hätte, wenn PayPal den Anteil bekommen hätte, den Sequoia bekommen hat. Ich kenne den Laden ja schon sehr, sehr, sehr früh und habe am Anfang auch schon sehr, sehr viel große Stücke auf die gesetzt. Dass die es jemals auf diese Bewertung schaffen würden, hätte ich mir auch meinen kühnsten Träumen nie vorstellen gewagt. Aber Gratulation, Respekt an die Kollegen. Ja. Bleibe bei einer ähnlichen großen Runde. Molly, die immer noch für viele vermutlich völlig unbekannt sind. Molly, ein niederländisches Payment-Startup. So ein bisschen vergleichbar mit Stripe, aber dann doch wieder nicht. Also so eine Mischung aus im Grunde einem klassischen PSP und Stripe. Die haben gerade eine 800 Millionen Dollar Runde eingefahren. Und also 800 Millionen frisches Geld in der Company kommen auf eine Bewertung von 6,5 Milliarden Dollar.
Und da, Jochen, stimmt übrigens dein Argument nicht. Ne? Dein Argument von vorhin, dass du sagtest, Managementwechsel in einem Startup sind nicht unbedingt vorteilhaft. Eine lange Historie ist möglicherweise nicht so vorteilhaft. Managementwechsel gab es bei denen auch eine ganze Menge. Der Gründer ist auch nicht mehr der CEO.
Ja.
Und ich glaube, die sind auch schon mittlerweile mehr als 10 Jahre alt. Also ich glaube, manchmal geht es auch anders. Das andere Spannende, finde ich, ist weiterhin, warum Payment immer aus Holland kommt.
Ja, und bei Molly, da kann ich jetzt mal disclosen, diese Meldung hat mir persönlich sehr wehgetan, weil ich hätte da die Möglichkeit gehabt, CEO zu werden und habe gesagt, nee, im Moment nicht. Also die tut persönlich sehr weh.
Aber du weißt doch, Jochen, das Negativportfolio ist meistens größer als das aktive.
Mein Negativportfolio ist mittlerweile, die Liste ist sehr lang.
Sag ich ja.
Und zeigt nochmal, dass ich ein schlechter Investor bin. Aber nochmal zu Molly, da hinten hinter Molly hängen auch die Klarna-Gründe, die da privat sehr früh reingegangen sind, sehr viel Geld zur Verfügung gestellt haben. Insofern, das eine trifft da aufs andere. Einfach beeindruckend.
Die Klarna-Gründer oder die Adyen-Gründer?
Die Klarna-Gründer.
Okay.
Nicht alle, aber ein oder zwei. Mhm. Bleiben wir wieder in Deutschland über kleinere Runden. IDnow übernimmt einen französischen Wettbewerber. Also da fängt es so langsam an, in diesem KYC-Authentication-Segment, dass die Konsolidierung stattfindet. Macht auch total Sinn, weil auch da, wir haben vorhin gesprochen über die extrem fragmentierten europäischen Markt, auch im KYC-Bereich ist der ja extrem fragmentiert und jedes Land macht dann anderes Verfahren, weshalb es auch entsprechend viele verschiedene Verfahren gibt. Aber wenn ich jetzt beispielsweise Solaris Bank oder andere, die in mehreren Ländern aktiv sind, da verschiedene KYC-Anforderungen erfüllen muss, dann brauche ich natürlich einen Dienstleister, der mir möglichst alles anbietet. Und IDnow übernimmt da jetzt einen französischen Wettbewerber. Und letzter Punkt, die deutsche Börse übernimmt das Fintech Kryptofinanz. Das kennt der eine oder andere von uns auch, weil der Mark Berniger, der dahinter steckt, der war auf der Transactions letztes Jahr und hat da gesprochen. Insofern auch da, auch wo wir gerade eben so ein bisschen gesagt haben, deutsche Börse vielleicht ein bisschen hinten dran beim Thema Trading API, beim Thema Krypto sind sie... geben Sie jetzt Gas.
Naja, ich glaube, da ist aber halt auch so dieses Disruption-Potenzial einfach nochmal deutlich größer. Ne? Ja, also beim Thema ja. Trading API, da bist du ja weiter als deutsche Börse im Hintergrund Custodian und ja. Abwickler und dergleichen. Also da ist sozusagen, da hättest du eher deinen Kunden fast Wettbewerb gemacht als Trading API. Und jetzt ja. musst du halt, glaube ich, wirklich komplett da rein, weil in so einer DeFi-Welt, wie auch immer wir sie definieren, also in einer Decentralized Finance-Welt, ist die Frage, welche Rolle die Börse einnimmt, welche Rolle der Custodian einnimmt, ja nochmal eine ganz andere, die zu definieren ist. Und dort, ich sag mal, mit Vollfeuer reinzugehen, muss aber, glaube ich, sein. Ne? Ich glaube, da müssen viele andere auch drüber nachdenken, die bisher Partner bei der deutschen Börse sind, was es für sie bedeutet, welche neue Rolle sie einnehmen können, also die deutsche Börse einnehmen kann in so einer Kombination. Das wird, glaube ich, ein spannendes Spiel in den nächsten 3 bis 5 Jahren.
Ja, ja.
Jochen, ich glaube, du hast ein paar Funding-Runden außen vor gelassen. Die habe ich hier in meinem Quip und vielleicht lass uns noch einen auf jeden Fall noch machen, weil die auch da bin ich wieder biased, aber trotzdem ist sie mir wert, zu erwähnen. Wavy hat eine 5 Millionen Seed-Finanzierung gemacht, also die Kollegen von deiner Studentenfinanzierung ursprünglich, die jetzt halt auch in Richtung einer Finance-App für die Gen Z gehen. Also so ähnlich wie die Kollegen aus Hamburg, wie heißt er nochmal? Weißt du, wo wir auch mal einen Podcast mitgemacht haben?
Pocket.
In die gleiche Richtung gehen sie auch. Und was ich wirklich super fand, wie gesagt, ich bin da biased, weil selber investiert, aber EQT Ventures, eigentlich ein Growth Investor, und 468 Capital, also hier Alexander Kuttlich, haben dort investiert. Und ist natürlich echt ein schönes Signal, wenn solche zwei Investoren da reingehen. Und Glückwunsch an Bastian und Glückwunsch an David und das ganze Team. Ja, die einfach echt einen harten Weg hinter sich haben. Ne? Ich habe die mal kennengelernt auf einem ersten Hackathon von VeryMe. Dort haben sie damals Compayo vorgestellt. Das war im Grunde genommen ein Marktplatz für die Gen Z, für Finanzprodukte. Dann haben sie halt eine Studentenfinanzierung aufgebaut und dort das unglaubliche Glück gehabt, mit der KfW zu partnern. Und darüber haben sie echt einen sehr, sehr geilen Wachstumspfad hingelegt. Und jetzt bin ich gespannt, in welche Richtung das geht mit dieser Gen Z-App. Da hat übrigens auch Finleap investiert, kurz vor dieser Runde. Und insofern Glückwunsch nach Berlin, also in doppelter Hinsicht.
Ja, Gratulation. Ich würde noch vielleicht schnell, wenn du keine weiteren Funding-Runden hast, über die Personalmeldungen gehen.
Naja, ich habe noch zwei Sachen. JP okay. Morgan übernimmt Nutmeg. Auch das war eine Meldung, die hochgekommen ist. Also Nutmeg, einer der ja. größten Robo-Advisor aus UK. Und dass JP Morgan, also auch einer von den, ich sag mal, Beispielen, die wir immer genannt haben, wenn du dich erinnerst, am Anfang, als Fintech losging, hat man sich ja meistens Beispiele aus USA oder UK gesucht, um zu zeigen, wie dieses Unbundling stattfindet oder wie dieser Tod durch 1000 Nadelstiche, wie wir es ja auch immer bezeichnet haben, stattfindet. Nutmeg war einer der Vorzeigebeispiele, jetzt übernommen worden von JP Morgan. Also auch wieder ein Finger zeigt, dass JP da wirklich weltweit diese Themen halt auch angeht, ne? Mhm. Und Wise, also TransferWise, wo du ja auch ein großer Fan von bist, wenn ich mich recht entsinne, ja. geht jetzt via Direct Listing an die Börse. Also auch interessant. Wir hoffen halt auf eine Bewertung von etwa 9 Milliarden.
Ein Riesenmarkt und sind ja auch profitabel. Also ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass es früher oder später mal passiert.
Ja. So sorry, dass ich die Meldung hatte ich noch hier in meinem Quip und deshalb wollte ich sie noch ganz kurz nennen.
Ja, gerne.
Jetzt deswegen, wieder zu dir, zu der Personalia.
Deswegen sind wir ja zu zweit, um die relevanten News zu machen. Ja, interessante Personalia diesen Monat. Erste hat mich überrascht und freut mich persönlich auch sehr. Marco Ventin ist wieder im Spiel. Wir kennen ja Marco als Vorstand von der Solaris Bank, dann Vorstand von Penta. Und der Marco wird jetzt CEO von Crosscard. Das ist ein Münchner Startup, was Kreditkarten für Unternehmen anbietet. Im Grunde so ein bisschen vergleichbar mit vermutlich Moss. Und Marco hat das ganze Startup gekauft, zusammen mit Philipp Nieland, dem Mitgründer von Pipro, und haben alle bestehenden Investoren rausgekauft und machen da vermutlich jetzt ein Pivot oder eine andere Ausgestaltung. Insofern bleibt spannend, was Marco aus dem Thema macht.
Er kennt das Thema ja. Also Unternehmenskunden ist sozusagen sein Thema bei Sofortüberweisung damals gewesen. Dann bei der Deutschen Handelsbank, über die sollten wir, glaube ich, auch noch mal ganz kurz sprechen. Ja. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass wie soll man sagen, ein Stück weit ein paar Gerüchte im Raum stehen und, glaube ich, auch Durchsuchungen stattgefunden haben. Ne? Da war Marco auch eine Zeit lang, dann halt bei der Solaris Bank, dann bei Penta, also sozusagen in seiner Karriere sind diese Themen sehr, sehr stark dabei gewesen. Hast du zur Deutschen Handelsbank vielleicht ganz kurz, was hast du dazu mitbekommen, was hast du gehört?
Ja, ich habe gehört, dass da offensichtlich ein paar Probleme mit dem Kreditportfolio gibt, dass nicht so gut gewesen sein soll. Also es hieß, dass wohl das frühere Management zu viel Risikoappetit hatte und man sich von sehr vielen Kunden getrennt hat. Ich habe irgendwas im Kopf von 30%. Ob da dann vielleicht auch sehr dubiose Kunden dabei sind, weiß ich nicht.
Ja, aber das Thema Geldwäsche stand auch im Raum. Ne? Also ja, deshalb, okay. Dass man okay. das noch ergänzt. Also die Begriffe muss man, glaube ich, dann irgendwie auch nennen. Ja. Lass mal weiter im Blick halten, weil immer nur die schönen fancy Sachen nennen, ist ja irgendwie ein bisschen albern. Also wir müssen, glaube ich, dann auch auf solche Themen gucken.
Ja, absolut. Und da bleiben wir am besten mal dran und gucken nochmal, wie es da weitergeht. Also, und ja. wir hatten ja den ehemaligen CEO von Solaris Bank, von der Deutschen Handelsbank im Podcast, der das Geschäftsmodell der E-Commerce-Finanzierung erklärt hat, also im Grunde Venture Debt für E-Commerce-Händler. wer weiß, was für Hände die da reingenommen haben.
Ja, dann gibt es noch eine neue Information von Revolut. Sid Yahya Doia, wenn hoffentlich richtig ausgesprochen, wird neuer Chief Banking Officer bei Revolut. In dieser Rolle wird er den Aufbau des internationalen Bankgeschäfts leiten. Zeigt jetzt mal so ein bisschen den Weg hin, wie Revolut sich weiterentwickelt, von diesem singulären Kreditkarten-Use Case über ein bisschen Krypto-Trading und Jugendkarten jetzt offensichtlich mehr und mehr ins Bankgeschäft, ins klassische Bankgeschäft. Wir wissen auch, SMB haben sie auch auf der Pipeline, aber mal gespannt, wie es da weitergeht.
Ja.
Dann Taxfix verstärkt die Führung, und zwar gibt es einen neuen CFO, und zwar ist Franziska von Arnim die neue CFO, und die war zuletzt bei CFO bei Wealth Management EMEA bei der Deutschen Bank. Kennst du sie von der Deutschen Bank?
Nee, okay. Kenne ich nicht, aber kennst du, ist sie möglicherweise verheiratet, familiär verbunden mit dem ehemaligen Juristen von PayPal?
Dem ehemaligen Juristen von PayPal, von Arnim?
Ja.
Kenne ich nicht, kenne nur die okay. Susanne Kohe.
Gut, der war vor ihr war er das, aber egal.
Okay. Björn Heckel wird der neue CTO von Taxfix. Letztendlich ein Thema, wo wir auch vor ein paar Jahren, so drei Jahren geschaut haben, wo wahnsinnig viel Funding reingeht, man jetzt nicht mehr so sehr viel seitdem gehört hat, mal gucken, wie es da weitergeht.
Ja.
Dann interessant, habe ich wieder ein Problem, den Namen auszusprechen, Robert
Bünig,
wie auch immer. Also der ehemalige deutsche Geschäftsführer von Klarna, der dann zu Unser gegangen ist, um da Chief, ich glaube, Commercial Officer zu sein, wird der neue CEO von Unser. Das ist insofern interessant, weil vor kurzem erst der Gründer abgetreten ist.
Mirko Hünnemann.
Mirko Hünnemann, genau.
Der genau eine Woche vorher im Podcast bei Finanzhelden noch gesagt hat, dass er auf jeden Fall noch bleibt.
Genau. Und dann kam der CFO, wurde zum CEO, Axel Redien oder Rebin. Und der hat es jetzt auch nicht so lange ausgehalten da. Offensichtlich gibt es da ein paar größere Issues, dass da das Management in so kurzen Zeiten ausgetauscht wird. Und jetzt insofern sowohl der alte CEO als auch der alte CEO und Gründer, das sind ja Führungskräfte gewesen, bevor KKR da eingestiegen ist. Jetzt haben wir komplett frische Menschen, also externe Menschen in der Company, in der Management. Ich glaube, das ist auch ein klares Signal.
Und Jakob von Ingelheim ist auch nochmal aufgestiegen. Ne?
Und Jakob von Ingelheim, genau, ist jetzt CFO und Chief Risk Officer. Der war auch ganz früher bei Skrill Money Bookers, glaube ich.
Mhm. Das haben wir dann, so stehen.
Und dann glaube ich, Adyen war er auch. Also insofern, deutsche Payment Manager übernehmen jetzt die Führung von unserem. VR Payment erwartet die Geschäftsführung, kriegt einen CFO, Patrick Dittmer, und Henrik Evers wird der neue Chief Product and Technology Officer. Patrick kommt von Finleap.
Kommt von Finleap Connect. Das war Finleap sozusagen, Connect, genau. Das war sozusagen der CFO ab dem Moment, als ich bei Figo raus war.
Und Henrik Evers kommt von Dr. Oetker. Und bilden jetzt das Triumvirat rund um Carlos Gomez-Sáez, der CEO von der VR Payment. Ich finde, VR Payment, da kann man auf der einen Seite immer so ein bisschen runtergucken nach dem Motto, naja, diese genossenschaftliche Payment-Tochter. Auf der anderen Seite, es sind die einzigen, die tatsächlich noch seit Jahren in der Hand von einer Bank sind, wo alle anderen Banken sich von ihren Payment-Töchtern getrennt haben. Und die Z-Bank, die VR-Genossenschaftsgruppe, sind dem Thema immer treu geblieben und geben da jetzt weiter Gas. Also insofern Gratulation an die Wechsel von teilweise Fintech-Bereich jetzt wieder im klassischen Bankumfeld.
Ich glaube, sie sind niemals so richtig skaliert, ne? Haben das Thema E-Commerce ein bisschen verschlafen. Mal gucken, ob sie es jetzt aufgeholt bekommen. Also du konntest ja im Payment eigentlich in den letzten 10 Jahren gar nicht so viel falsch machen, dass du nicht irgendwie doch gewachsen bist. Ich glaube, sie hätten wahrscheinlich noch größer sein können, wenn ich jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten darf, dass sie trotzdem dabei geblieben sind, da gebe ich dir völlig recht. Also so ein bisschen Last Man Standing, ja. der da war. Gesellschaft, was sind natürlich, glaube ich, auch vielfältig, ne? Neben der DZ-Bank, glaube ich, auch der DG Verlag und die Fiducia GAD. Aber in, naja, also sie haben daran festgehalten, warum auch immer, fragte man sich, glaube ich, eine Zeit lang. Jetzt kann man sagen, es ist echt ein Asset. Lass mal sehen, was sie daraus machen in den nächsten Monaten und Jahren.
Element, über den wir gerade eben schon gesprochen haben, da gibt es einen neuen Aufsichtsrat oder Beirat, und zwar Christoph Bornschein, der ja auch bei uns schon ein paar Mal im Podcast war, Geschäftsführer von TLGG Consulting, der löst Stefan Immer ab und wird in den Aufsichtsrat von Element einziehen.
Sehr smarter also Move. Wollte ich gerade sagen, Christoph im Aufsichtsrat zu haben, ist, glaube ich, irgendwie keine schlechte Idee.
Ja, sehr smarter Move. Dann mein ehemaliger Arbeitgeber TraxPay verstärkt sich mit Kate Pohl, ein sehr, sehr smarter Move. Kate Pohl kommt von der ING, war auch lange vor bei der Citibank und bei der JP Morgan Chase. Immer, also sehr lange im B2B-Bereich von Banken unterwegs, tolles Netzwerk. Und sie wird bei TraxPay jetzt Head of Banking Strategy, also letztendlich die Betreuung und Gewinnung von neuen Banken für die TraxPay-Plattform.
Macht sie das Vollzeit oder ist das so eine Advisor-Rolle?
Sie war vorher Advisorin. Ich weiß nicht, ob sie jetzt Vollzeit macht oder Teilzeit, aber auf jeden Fall ist sie jetzt operativ in die Company eingetreten, wo sie vorher nur Beraterin war.
Toll, also Kate ist einfach sehr nett, ja. Und sehr smart.
Ja, und super vernetzt. Ja. Dann Stefan Wintels wird neuer Chef der KfW. Das Interessante ist, dass das eine externe Lösung ist und keine interne Lösung. Und er war vorher lange bei der Citigroup.
Ich glaube, die KfW hat ja einfach auch in den letzten 2 Jahren so viel Beachtung und so viel Aufmerksamkeit bekommen wie wahrscheinlich niemals zuvor. Denen geht es ja als Bank auch immer noch gut. Ist, glaube ich, eine der 5 größten mindestens oder den Top 5 der deutschen Banken. Und vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn mal jemand von außen dazu kommt. Wobei das Geschäftsmodell ja in weiten Teilen ja eigentlich auch sehr, sehr klar ist. Aber möglicherweise könnten sie aber auch noch viel mehr in Richtung Endkunden tun. Ne?
Ja. Dann bei VFox gibt es einen neuen COO, und zwar Dr. David Stachon wird die Position, neu geschaffene Position begleiten und die Wachstumsstrategie des Unternehmens vorantreiben, wird mit Christopher Kamshoff zusammenarbeiten, der für M&A zuständig ist, und der David Stachon bringt reichliche Erfahrung, Versicherungsgeschäft mit, war vorher Vorstand bei Generali Deutschland, was insofern ein, aus meiner Sicht, ganz klares Signal ist, wenn daher die erfahrenen Corporate-Vorstände jetzt in VFox reingehen, wie VFox sich positiv weiterentwickelt hat und auch ernstzunehmender Player am Markt ist.
Ja.
Last but not least, Daniela Gaub wechselt zu Per Finance und wird die Position Senior Legal Counsel übernehmen, also die juristische Head, und war vorher Leiterin der Rechtsabteilung beim Bundesverband der deutschen Inkasso-Unternehmen. Per ist ja eine Inkasso-Gesellschaft, also holt sich da erfahrene Legal Advice ins Team. Und Per Finance gehört, wir haben schon ein paar Mal über Finlib gesprochen, gehört zu Finlib.
Ja. Jochen, das war's, oder?
Das war der Juni. Für den Sommermonat erstaunlich busy. Mal gucken, wie der Juli wird. Und vielleicht weniger, weil die Leute jetzt langsam in den Urlaub gehen. Juli, August, die klassischen Urlaubsmonate. Aber mal schauen. Mal gucken, was wir Funding-Runden bekommen. Mal gucken, ob wir irgendwann eine Funding-Runde bekommen, die über eine Milliarde ist. Wenn wir hier Klarna und Molly haben mit 800 Millionen, ob wir dann tatsächlich mal irgendwann eine Milliarde Funding-Runde bekommen.
Let's see. Jochen, dir, euch, Family, einen schönen Sonntag.
War danke, ebenso.
Danke dir.
Mach's gut.
Tschüss. Tschüss.